Hey, wir sind in dieser Markus-Serie in Kapitel 4 angelangt. Wir haben zu Beginn das Leben des Markus kennengelernt, wie er so gelebt hat, was er getan hat. Danach haben wir gehört, wie Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Dann haben wir gehört, wie Jesus jemanden am Sabbat geheilt hat. Und der Sabbat ist zur Bürde für die Menschen geworden. Es wurde anstrengend für sie. Und vor 2 Wochen haben wir über die Sünde gegen den Heiligen Geist gesprochen. Das waren so die ersten 3 Kapitel von Markus. Und das waren ein paar Geschichten dazwischen, die wir nicht auch noch aufgegriffen haben. Aber deshalb lohnt sich das nochmals nachzulesen. Und jetzt sind wir in Kapitel 4. Und wir sind Markus Kapitel 4 und es beginnt mit den folgenden 2 Versen. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, und dann kommen die Gleichnisse. Jesus erzählt den Menschen Gleichnisse. Doch warum tut er das? Diese Frage hatten auch die Jünger, denn nach dem ersten Gleichnis über den Sämann, der seine Samen da über das Feld streut und auf den Weg und auf den Acker und unter die Dornen, und sie kommen nicht raus, und dann kommt ein Einschub von Markus, wo Markus schreibt in den Versen 10 bis 12, als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Ich glaube, da haben wir einen sehr schwierigen Text vor uns. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Damit er nicht verstanden wird. Das ist sein Ziel. Und für mich war es eine lange Zeit und teilweise noch immer ein sehr schwieriger Text, weil ich ihn nicht verstehe. Weil er unverständlich ist und schwierig. Wieso möchte Jesus nicht verstanden werden? Und mir ist das erst letztens aufgegangen, das hängt auch mit der letzten Predigt zusammen. Mit der Predigt, mit der Sünde gegen den Heiligen Geist. Jesus ist da von den Menschen abgelehnt worden. Und Jesus sagt dann, hey, ihr habt diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und diese Sünde ist eine nationale Sünde, nicht einfach von einer einzelnen Person begangen wird, sondern von der ganzen so Bevölkerung als Nation. Und Jesus sagt, hey, über diese Generation wird ein Gericht kommen. Und das Urteil ist schon gefallen, was diese Nation betrifft. Einzelne Personen davon können immer noch errettet werden. Das ist nicht das Ding. Aber das Gesamtpaket als Ganzes wird gerichtet werden. Und ab dem Zeitpunkt fängt Jesus an, in Gleichnissen zu sprechen. Und dies ist in seiner Verkündigung etwas Neues, deshalb irritiert es auch die Jünger, wieso er plötzlich Gleichnisse erzählt. Aber Jesus erklärt ihnen dann das. Doch Jesus ist ja nicht der Einzige, der Gleichnisse gebraucht. Jesus ist ein Rabbi, der Gleichnisse gebraucht. Aber auch die Griechen in der antiken Zeit und auch die jüdischen Rabbiner haben immer wieder Gleichnisse, Vergleiche, Fabeln, Parabeln, Allegorien und Metaphern gebraucht. Und in der griechischen Sprache haben wir all diese Begriffe und die deutschen Begriffe sind davon abgeleitet, wie Allegorien, Parabeln, Fabeln, Metaphern, alles ist davon abgeleitet. Im Hebräischen gibt es dafür ein einziges Wort, das heißt Maschal. Und das fasst alle diese Dinge zusammen. Und Jesus selbst erzählt in der Bibel 40 solche Gleichnisse, 40 solche Maschals. Und die Rabbiner seiner Zeit haben auch Gleichnisse erzählt, das waren etwa 1500. Also die Juden zu der Zeit, die waren sehr vertraut mit Gleichnissen. Für sie war das ganz normal, dass jemand etwas Kleines erzählt. Und bei Jesus und bei den Rabbinern machen Gleichnisse etwa ein Drittel aller ihrer Reden aus. Und sie lehren etwa zu einem Drittel mit Gleichnissen. Ein weiteres Drittel sind Gesetzesauslegungen. So wie zum Beispiel die Bergpredigt. Da sagt Jesus, es ist zu euch gesagt und ich lege es jetzt so aus. Ich sage euch aber, was damit eigentlich gemeint ist. Und ein weiteres Drittel sind Erzählungen, zum Beispiel Wundererzählungen, was Jesus dann dazu sagt, zu diesen einzelnen Wundern oder andere Erzählungen. Jesus ist in Markus 4 von vielen Menschen umgeben, die ihn als Rabbi hören wollen. Und deshalb fährt er mit dem Boot auf den See hinaus und er setzt sich hin ins Boot. Er hätte auch stehen können. Vielleicht ist es praktischer, im Boot zu sitzen, wenn es da hin und her schaukelt. Aber grundsätzlich könnte man auch stehen. Wahrscheinlich ist nicht gerade ein Sturm in dem Moment. Aber er setzt sich auch hin und auch das ist wieder ein Zeichen eines Rabbis. Weil die Rabbis haben immer im Sitzen gelehrt. Das ist die normale Haltung eines Rabbis. Und in Markus 4 sind vier Gleichnisse aufgeschrieben. Das erste ist das Gleichnis vom Sämann. Da ist ein Mann, der wirft Samen auf sein Feld und ein Teil fällt unter die Dornen, ein Teil fällt auf den Weg, ein Teil fällt auf felsigen Grund und ein Teil fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Das Gute bei diesem Gleichnis ist, dass Jesus das den Jüngern ausgelegt hat und wir diese Auslegung selbst in der Bibel finden, ein paar Verse später, auch in diesem in Markus 4, wo es heißt, hey, bei manchen, da wird das einfach weggefressen, weil sie sind nicht bereit, andere sind, bei anderen kommt der Alltag dazwischen, manche sind sehr euphorisch, die auf felsigen Boden fallen, sind sehr euphorisch, nehmen etwas auf und beim nächsten Wind sind sie weg, da kommt eine neue Idee, dann nehmen sie eine neue Idee wieder auf und dann ist das Alte wieder weg. Und bei manchen fällt es auf fruchtbaren Boden und die verbreiten dann die Nachricht weiter und bringen Frucht in dem. Das ist so eine kurze Auslegung von diesem Gleichnis, die Jesus selbst gemacht hat. Dann gibt es das Gleichnis von der Lampe. Das ist das zweite Gleichnis. Da heißt es einfach, hey, man stellt auch eine Lampe nicht unter einen Scheffel, sondern man stellt ihn hoch oben, damit sie allen im Raum leuchtet. Und so sollen wir leben. Dann gibt es das dritte Gleichnis von der Aussaat, welche von selbst wächst. Und Jesus sagt, hey, ihr streut die Saat aus, oder ein Mann streut die Saat aus und er geht schlafen und die Saat geht einfach von so auf. Und er weiß gar nicht wie. Das passiert einfach von selbst. Und das vierte Gleichnis ist das Gleichnis vom Senfkorn. Dieses Gleichnis werden wir uns noch viel detaillierter anschauen. Und es ist nicht möglich, alle Gleichnisse anzuschauen oder genau anzuschauen in dieser Predigt und sie auszulegen. Weil in diesen Gleichnissen steckt immer sehr viel mehr Inhalt, als wir auf den ersten Blick denken. Aber vielleicht habt ihr schon die eine oder andere Predigt gehört zu diesen anderen Gleichnissen. Und sonst müssen wir vielleicht mal eine Serie darüber machen, über Gleichnisse. Doch zuerst, bevor wir auf das Gleichnis mit dem Senfkorn eingehen, müssen wir zuerst mal einen Text anschauen. Die Textart ist ein Gleichnis. Jesus selbst erzählt diese Gleichnisse ja einer großen Menschenmenge. Und eine Geschichte oder ein Bild kann man sich einfach viel besser merken als eine abstrakte Abhandlung über ein Thema. Es prägt sich einfach besser ein. Und häufig erzählt Jesus ja Gleichnisgeschichten, wie zum Beispiel beim Sämann oder auch beim verlorenen Sohn. Und wir hören die Geschichte und wir können sie uns gut merken. Doch diese Geschichten sind Fiktion, sie sind nicht so passiert. Jesus hat sie sich ausgedacht. Dennoch transportieren sie die Wahrheit, welche Jesus eigentlich sagen will. Es ist wie mit dieser Tasche. Diese Tasche ist ein Gleichnis und sie ist praktisch, man könnte sie auch so tragen, aber sie hat da noch so einen Griff und ein Band, da kann man sie so sich umhängen. Das ist das Gleichnis. Die Tasche selbst ist nicht die Wahrheit. Das Gleichnis ist nicht die Wahrheit, aber sie enthält die Wahrheit. Da drin ist die Wahrheit. Das Problem ist, wenn Jesus diese Gleichnisse nicht auspackt, wisst ihr nicht, was drin ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem mit Gleichnissen, die Jesus erzählt. Ich kann sagen, was ist da drin? Irgendwas Fruchtiges, es ist Apfelsaft. Und noch eine Flasche Apfelsaft. Weil eine Flasche hätte ich ja so tragen können, zwei könnte ich auch noch tragen, aber wenn ich jetzt ganz viele Flaschen habe, dann ist es einfach praktischer mit einer Tasche. Und wenn man die so drin hat, kann man die super mitnehmen und man vergisst sie wahrscheinlich weniger und alles ist gut. Das ist das Gleichnis mit der Tasche. Gleichnisse machen es eigentlich einfacher, Dinge zu verstehen und sich daran zu erinnern. Doch Jesus versuchte gar nicht, besser verstanden zu werden. Aber die Menschen werden sich trotzdem an das erinnern, was er gesagt hat, weil er so bildhaft redet. Auch wenn es in ihnen einfach nur Fragen auslöst, weil sie sagen, hey, ich komme gar nicht raus, was der eigentlich gemeint hat. Er hat irgendetwas mit Senfkorn gesagt. Und das ist auch heute noch die Schwierigkeit, da unterschiedliche Theologen zu ganz unterschiedlichen Auslegungen der Gleichnisse kommen. Und manchmal sind sie ein wenig anders, dann sagt man, ja, so oder so, und manchmal sind sie konträr und widersprechen sich eigentlich die Auslegungen der Gleichnisse, die die Theologen machen. Doch da Jesus die Gleichnisse selbst erzählt, erwähnt er auch Details in den Geschichten, welche wichtig sind. Er selber hat ja das Gleichnis komplett im Griff. Er weiß genau, was er aussagen will und er bringt genau die Details, die es braucht. Ansonsten würde er sie wahrscheinlich weglassen. Und Jesus bringt häufig eine überraschende Veränderung in diese Gleichnisse hinein. Doch manchmal verpassen wir diese, weil wir die Kultur nicht kennen, weil vielleicht wir zu schnell darüber hinweglesen oder weil es auch eine Übersetzungsschwierigkeit gibt. Wenn wir ein Wort nicht genau richtig ins Deutsche übersetzt haben, weil eben wenn du das Wort Maschall hörst, hörst du dann Allegorie oder hörst du Fabel oder hörst du Parabel oder hörst du Gleichnis oder hörst du Bildnis. Irgendwie musst du es übersetzen. Und durch die Übersetzungsschwierigkeit kann auch schon passieren, dass wir etwas verpassen. Doch im Folgenden konzentrieren wir uns jetzt auf das Gleichnis vom Senfkorn. Und es tut mir leid, falls du ein anderes lieber gehabt hättest oder wenn du gleich alle auf einmal gehabt hättest, aber das hätte den Rahmen von heute gesprengt. Wir lesen diese drei Verse, die Jesus bringt, das Gleichnis. Und er sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Drei Verse. Und auf den ersten Blick ist das Gleichnis vom Senfkorn ein einfaches, kurzes Gleichnis. Doch wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir, was alles für Details in diesen Versen drinsteckt. Jesus fängt an und spricht, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn, wenn das gesät wird aufs Land, so ist das kleinste unter allen Samenkörnern auf Erden. Die Menschen um Jesus herum kennen sich mit Landwirtschaft auf. aus und sie kennen auch Senf. Also es ist nicht so jetzt komplett etwas Neues. Sie wissen, was Senf ist. Doch hier haben wir schon ein Übersetzungsproblem. Da steht einfach Senf. Aber welcher Senf ist eigentlich gemeint? Das Senf ist so eine ganze Gruppe von Pflanzen. Und dann im schwierigen Deutschen hat Senf irgendwie in die Gruppe vom Kohl geschafft. Es wird also mit Kohl beschrieben. Der bekannteste Senf, den wir heute noch kennen, der auch da sehr verbreitet ist, der schwarze Senf, Brassica nigra. Das ist sehr nützlich, den kennen wir auch heute, das werden wir als Gewürz brauchen. Es ist eine Heilpflanze, es ist eine Nutzpflanze, sehr praktisch, sehr nützlich. Das Problem ist jedoch, oben in einem roten Kreis seht ihr, oben drauf ist die Samenkapsel und unten sind die Körner. Und die Körner sind relativ groß, sie sind 1 Millimeter groß. So ein einzelnes Korn ist 1 Millimeter. Und jetzt ist die Frage, ja, vielleicht meint Jesus Senfkörner ja nur als Metapher, da Körner relativ klein sind und daraus ja etwas Großes wächst. Könnte ja sein. Aber ich denke, er meint eher eine andere Pflanze als dieser Senf. Er meint eher Brassica elongata. Und auf Deutsch ist es eben langtraubiger Kohl. Aber Brassica ist eigentlich das lateinische Wort so für all diese Senfdinge. Und dieser Brassica elongata ist ebenfalls in Israel beheimatet. Und ich bin jetzt kein Botaniker, aber für mich sehen die beiden Pflanzen sehr ähnlich aus. Es hat gelbe Blüten und grüne Blätter. Ist es nicht so? Ja, okay. Ich bin es nicht so der mit dem grünen Daumen. In dem Punkt, ja, okay. Man kann Pflanzen noch ein bisschen genauer bestimmen. Aber um es klarer zu zeigen, der Unterschied ist das Samenkorn. Und das Samenkorn ist das kleine hier. Dieser schwarze Punkt. Und es hat noch ganz viele andere schwarze Punkte daneben. Das sind alles Samenkörner. Und das große, was ihr vielleicht zuerst gemeint habt, ist das Samenkorn. Das ist die Kapsel von den Samen. Und darin sind mehrere hundert Samen enthalten. Also ein sehr kleines Korn. Und aus jedem einzelnen Samenkorn, also eben eine Kapsel hat mehrere hundert, wächst eine neue Pflanze. Und wenn die Pflanze einmal an einem Ort ist, dann kriegt man die nicht mehr weg. Ich weiß nicht, wer von euch so einen Garten hat und irgendwie Unkraut hat und immer das Gefühl hat, er ist ständig am Unkraut jäten und jäten und es kommt immer und immer wieder. Wenn es da ist, dann ist es da. Schon Plinius der Ältere, ein berühmter lateinischer Gelehrter und Offizier, er hat eine Enzyklopädie geschrieben mit 37 Bänden über Geografie und Geschichte und auch über Botanik. Und über diese Pflanze sagt er, aber andererseits ist es kaum möglich, den Platz von ihm zu befreien, wenn er einmal gesät worden ist, da der Samen, wenn er fällt, sofort keimt. Kleiner Samen fällt hin, wächst, bam. Wenn einmal ein Windstoß durch so eine Samenkapsel geht, dann zerstreut sich das sofort. Und du hast überall, hast du dann diese Samen. Und das Reich Gottes ist wie diese Pflanze. Es fängt ganz klein an, kaum merklich, und es verbreitet sich aus und man wird es nicht mehr los. Diese Pflanze hat sich über die ganze Welt verbreitet. Man findet sie mittlerweile in Europa. Man findet sie bei uns sogar, in Österreich. Man findet sie in Norwegen, an einem kalten Gebiet. Man findet sie in Südafrika. Man findet sie in Afghanistan und in Iran. Man findet sie in Australien und Nordamerika. Überall ist die Pflanze hingekommen und sie kann gut umgehen mit Hitze und mit Kälte. Sie ist relativ beständig gegen Trockenheit. oder gegen zu viel Wasser. Es ist eine invasive Pflanze, welche sich ausbreitet und das Ökosystem verändert. Man möchte diese Pflanze nicht im Garten haben, denn sie verändert den ganzen Garten und man wird sie nicht mehr los. Und ein weiterer Punkt ist, sie ist giftig und sie gilt als Unkraut. Man kann da nicht so guten Senf draus machen. Ich glaube, mittlerweile sind die Botaniker so weit, dass sie versuchen, einen Nutzen daraus zu ziehen. Ich weiß nicht, was der Nutzen noch ist. Sie sind noch dran und sagen, naja, es könnte bald, wenn wir noch weiter forschen, haben wir vielleicht irgendwann noch einen Nutzen von dieser Pflanze. Doch wieso sollte Jesus genau so eine Pflanze wählen? Der andere Senf, der nützlich ist, als Gewürz und als Heilpflanze und so, das wäre doch viel das bessere Beispiel. Doch ich denke, es zeigt auf, wie das Reich Gottes aufgenommen werden wird. Da, wo es hinfällt. Da, wo es hinkommt, denken viele Menschen als erstes Mal, nein, das ist unnütz. Das wäre sogar giftig, das ist schädlich, das wollen wir nicht. Sie wollen es loswerden. Doch das Reich Gottes setzt sich trotzdem durch. Wenn ein Same gepflanzt wird, dann wird das Reich Gottes weiter wachsen und sich über die ganze Welt ausbreiten. Und oft ist es in den Ländern, wo es am meisten bekämpft wird, da, wo sich die Christen am schnellsten ausbreiten. Und da kommen mehr Menschen zum Glauben. Und das Reich Gottes wächst da weiter. Jetzt gehen wir noch zum letzten Vers. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Ich habe euch vorhin schon ein Bild gezeigt. Ich zeige euch nochmals, das wird so ein Baum, kann das werden. Und es gibt wahrscheinlich auch noch größere Exemplare, das ist ja das Größte, was ich gefunden habe. Doch wenn ich jetzt diesen Baum so angucke, dann merke ich auch so, also ja, da können vielleicht schon ein paar Vögel drin sein, aber die Vögel unter dem Himmel, also die kann ich ja noch greifen, die sind jetzt nicht so weit weg. Und unter seinem Schatten, also so viel Schatten wirft jetzt dieser Baum auch nicht. Also wenn du da dich in den Schatten legen willst, da verbrennst du dich trotzdem. So wahnsinnig imposant ist diese Senfpflanze irgendwie doch nicht. Hätte Jesus doch einfach gesagt, oh, eine Eiche. Oder eine Zeder oder ein Sequoia, das sind Bäume. Da gibt es Schatten. Die wachsen in den Himmel. So eine Senfpflanze, ja, sieht das vielleicht 4 Meter. Sehr dünn. Aber ich glaube, hier mischt Jesus eine weitere Metapher hinein. Die Menschen, welche Jesus zuhören, kennen sich sehr gut mit dem Alten Testament aus. Das dürfen wir nicht vergessen. Und im Alten Testament kommen immer wieder Symbole vor und ein Symbol ist so ein großer Baum. Und diese großen Bäume repräsentieren Reiche. Zum Beispiel bei Daniel 4, dort hat Nebukadnezar einen Traum von einem großen Baum. Und Daniel kann ihn deuten. Und da schreibt, dies sind aber die Gesichter, die ich gesehen habe auf meinem Bett. Übrigens, das schreibt Nebukadnezar in Ich-Form. Siehe, es stand ein Baum in der Mitte der Erde, der war sehr hoch. Und er wurde groß und mächtig und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er war zu sehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war dicht und seine Frucht reichlich und er gab Nahrung für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels saßen auf seinen Ästen und alles Fleisch nährte sich von ihm. Da gibt es ein großer Baum, der alles überschattet. Und Nebukadnezar erzählt seinen Traum weiter und er sagt, ja, und dann sagt ein Wächter, fällt diesen Baum. Und dann wird der Baum gefällt. Und dann sagt er, ja, was soll das bedeuten? Und Daniel erschrickt und er sagt ihm ganz klar, der Baum, den du gesehen hast, das bist du. König, der du so groß und mächtig bist. Denn deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel und deine Gewalt bis ans Ende der Erde. Und das Fällen des Baumes heißt ganz klar, deine Macht wird enden. Und es heißt sogar, Nebuchadnezzar wird selbst zu werden wie ein Tier und er geht aufs Feld und er frisst dann Gras und ist ausgestoßen von den Menschen. Und das passiert. Ein großer Baum wird gefällt. In Hesekiel 31 vergleicht Hesekiel das Reich Assyrien mit so einem mächtigen Baum, wo alle Vögel in den Zweigen nisten und der Schatten für alle spendet. Und Hesekiel sagt, dieser Baum wird gefällt werden. Der wird zerstört werden. Und in Hesekiel 17 heißt es, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, lege dem Haus Israel ein Rätsel vor und ein Gleichnis. Also da sagt Gott selbst, hey, ich gebe euch jetzt ein Gleichnis. Und was ist dieses Gleichnis? Gott vergleicht Israel mit einem Weinstock, welchen er abschneiden muss. Und dann kommt er zum Schluss. So spricht Gott der Herr. Dann will ich selbst von dem Wipfel der Zeder, also hat er einen Weinstock und eine Zeder, dann will ich selbst von dem Wipfel der Zeder die Spitze wegnehmen und ihr einen Platz geben. Ich will oben von ihren Zweigen ein zartes Reis brechen und will's auf einen hohen und erhabenen Berg pflanzen. Auf den hohen Berg Israels will ich es pflanzen, dass es Zweige gewinnt und Früchte bringt und ein herrlicher Zedernbaum wird, sodass Vögel aller Art in ihm wohnen und alles, was fliegt, im Schatten seiner Zweige bleiben kann. Und alle Bäume auf dem Felde sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erniedrige den hohen Baum und erhöhe den niedrigen. Ich lasse den grünen Baum verdorren und den dürren Baum lasse ich grünen. Ich, der Herr, rede es und tue es auch. In jedem dieser Gleichnisse steht der Baum für ein Reich. Das Reich von Nebukadnezar, das Reich von Assyrien, das Reich Israels oder das Reich Gottes. Und ich glaube, Jesus greift genau dieses Bild mit dem Senfkorn auf. Ich denke, seine Zuhörer konnten den Link zum mächtigen Baum verstehen, dass einfach ein Senfkorn, zack, plötzlich ein mächtiger Baum wächst. Ist zwar botanisch unlogisch, aber sie konnten ihn verstehen. Und trotzdem konnten sie nicht die Schlussfolgerung machen, was Jesus damit sagen wollte. Und auch wir wissen es letztendlich nicht 100%, ob dies die richtige Auslegung ist. Denn wir haben keine Überlieferung, wie Jesus dieses Gleichnis ausgelegt hat. Er hat es seinen Jüngern erklärt, die haben es leider nicht aufgeschrieben. Doch lassen wir uns davon nicht entmutigen. Manchmal denke ich, was kann ich schon für einen Unterschied machen? Ich bin weder groß, noch stark, noch habe ich politische Macht. Was kann ich schon für einen Unterschied machen? Und dann denke ich doch, wenn wir das Reich Gottes aussehen, wie so ein Senfkorn, kann es einen großen Unterschied machen in unserer Umgebung. Und deshalb lass uns nicht entmutigen und dabei bleiben. Und ein weiterer Punkt, den ich von diesem Gleichnis für mich nehme, ist, das Reich Gottes ist dynamisch. Die Juden haben erwartet, da kommt das Reich Gottes in Form von einem König, der schmeißt die Römer raus und dann ist es einfach da. Und das verändert sich so nicht. Aber Jesus zeigt immer wieder auf, nein, das Reich Gottes hat eine Dynamik. Es beginnt klein, es wird größer, es wächst. Und es ist nicht einfach nur so, so ist es, so bleibt es, sondern es wird größer und es verändert sich und es verändert seine Umwelt. Und es ist jetzt schon am Wirken. Es ist nicht irgendwann ein Endzustand, sondern es wirkt jetzt schon. Was möchtest du für dich mitnehmen? Aus einem kleinen Senfkorn wird etwas ganz Großes. Wir steigen nun ein in eine Worship-Zeit. Wir können Gott anbeten mit Liedern. Aber wir haben auf dieser Seite auch allgemeine Gebetsanliegen. Wenn du darfst da hingehen, das durchlesen. Das eine geht über die Schweizer Politik und Zürcher Politik, dass wir auch da Senfkörner sein können. Ein Gebetsanliegen ist über unsere pastorale Situation, dass wir noch Mitarbeiter suchen und ganz viele unterschiedliche Gebetsanliegen. Es gibt auf dieser Welt sehr viele Konflikte. Es gibt den Ukraine-Konflikt, es gibt den Nahost-Konflikt, aber es gibt dann auch ganz viele weitere Konflikte, von denen wir gar nie hören, wie in Sudan, da ist ein Bürgerkrieg, in Kongo gibt es ganz unterschiedliche Gruppierungen, die sich gegeneinander kämpfen und noch viele weitere Konflikte. Könnt ihr einfach sagen, hey, für bitte, für andere Völker, Nationen, Personen. Wenn ihr selbst ein Gebet für euch in Anspruch nehmen könnt, dürft ihr nach hinten gehen. Da gibt es auf einer Seite das Krankengebet bei den Sitzenstühlen und auf der anderen Seite ist einfach, wenn ihr sonst für euch beten lassen möchtet, dürft ihr das auch da tun. Und wir haben auf dieser Seite noch das Abendmahl. Ihr dürft einfach hingehen und das Mahl feiern mit Jesus. Jesus hat sehr vieles in Gleichnissen erzählt. Aber er hat auch Zeichenhandlungen vollbracht und dafür das Abendmahl eingesetzt, dass wir uns daran erinnern können, dass er für uns gestorben ist, damit wir in ihm in Freiheit leben dürfen. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du uns diese Gleichnisse gegeben hast und schenke uns immer wieder den Durchblick, damit wir sie richtig verstehen, was du uns eigentlich sagen willst damit. Und danke vielmals, dass du das Abendmahl uns geschenkt, dass wir uns wirklich nicht einfach nur im Geist, sondern auch mit den anderen Sinnen erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Begegne uns in dieser Worship-Zeit. Amen.